Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Erik Neumeier, Wandertourismusberater. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Hallo Erik, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Hallo Klaus, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, für uns und unsere Hörerinnen natürlich auch, ist jetzt natürlich die spannende Frage, was ist ein Wandertourismusberater und was genau macht der?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich berate ich Destinationen, also Tourismusregionen, Naturparke, auch mal ein Ministerium oder Gemeinden zu allen Fragen, die mit Tourismus im Bereich aktiv, also Radfahren, Wandern, mit Schwerpunkt Wandern natürlich zu tun haben. Besucherlenkung ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige und auch ein bisschen das gute Miteinander der Akteure, die draußen unterwegs sind.
Und wenn das ist ja jetzt, hört sich jetzt erstmal relativ speziell an, sozusagen, dieser Bereich. Wie kommt denn jemand wie du da drauf, jetzt das zu machen? Weil du bist ja so, wenn man sich jetzt deine Webseite anguckt, du bist freiberuflicher Wandertourismusberater und das muss ja irgendwo herkommen, sozusagen.
Tatsächlich kommt das tatsächlich auch vom Studium. Ich habe damals hieß es Fremdenverkehrsgeografie studiert, also heute würde man Tourismusgeografie sagen. Und habe da schon mich mit Wandern und Besucherlenkung beschäftigt und habe dann fast 24 Jahre beim Deutschen Wanderverband gearbeitet und mich dort um Themen wie Tourismus, Besucherlenkung, Wegemanagement, also alles, was tatsächlich mit den Wegen und dem touristischen Angebot zu tun hat, beschäftigt. Und das habe ich sehr lange gemacht und habe dann nochmal gedacht, jetzt wird es Zeit, vielleicht doch nochmal inhaltlich das zu machen, wo du ganz frei bist und wo du dir selber quasi deine Nische suchen kannst. Und deshalb habe ich mich dann selbstständig gemacht im letzten Herbst.
Okay, vielen, vielen Dank erstmal sozusagen dafür. Und du hast einige Stichworte gegeben, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern generell nochmal, bevor wir sozusagen da inhaltlich in solche Details einsteigen, nochmal auch so ein paar wesentliche Informationen zum Thema Wandern oder du sagst auch Fahrradtourismus, Aktivtourismus geben, was hier in Deutschland oder in unserer Region und darüber hinaus so läuft in dem Bereich, was es für eine Wichtigkeit und Bedeutung hat, weil ich denke da jetzt beispielsweise mal an die Corona-Zeit, wo auch das Thema Wandern nicht nur bei älteren Leuten, das ist ja manchmal auch so ein bisschen konnotiert, so für die Grauen Panther, wo das Thema Wandern einfach nochmal so einen anderen Sound vielleicht bekommen hast. Also wie kannst du uns da nochmal so ein bisschen eine grundsätzliche Orientierung geben?
Also Wandern spielt in Deutschland insgesamt eine sehr große Rolle. Die Untersuchungen, die es dazu gibt, liegen zwischen 40 und 50 Millionen Deutschen, die zumindest ab und zu wandern. Wandern ist auch mein Schwerpunkt, aber natürlich, wenn ich Wanderberatung mache, schaue ich auch in Richtung Radfahren, Mountainbiken und die anderen Aktivitäten, damit sich da keine Konflikte ergeben. Und tatsächlich haben wir in Deutschland einfach eine tolle Tradition über die Gebirgs- und Wandervereine, die das schon Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen haben, Wanderwege auszuzeichnen und Wanderungen anzubieten. Und wir haben etwa 300.000 Kilometer markierte Wanderwege in Deutschland. Das heißt, ein Füllhorn von Möglichkeiten. Und das hat sich in den letzten, ich würde sagen, 25 Jahren wirklich auch nochmal in den Fokus gespielt. Also Wandern war früher so ein Thema, was nebenher lief touristisch und inzwischen ist es ein ganz, ganz wichtiger Tourismusfaktor für nahezu alle Regionen, die in der Fläche sind. Aber auch Städte fangen an, das Thema Wandern neu zu entdecken.
Ja, jetzt ist bei dem, was du eben gesagt hast, auch das Stichwort Konflikte aufgetaucht. Ja, und kannst du das mal benennen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt an Konflikte denke, dann kommt mir erstmal als Hobby-Mountainbiker halt auch so das Ding in den Kopf, irgendwie Konflikte zwischen Leuten, die im Wald unterwegs sind, unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten haben, was wir ja zum Teil in der Stadt jetzt auch erleben, aber auch in der Natur haben wir das. Was sind das für potenzielle Konflikte, die es in diesen Bereichen geben kann?
Also du hast den Klassiker angesprochen, das, was bei den meisten Leuten dann aufpoppt, ist das Thema Mountainbiken und Wandern. Das ist aber auch ein bisschen, ich nenne es mal hochgejatzt, weil die Probleme, die dann tatsächlich vor Ort sind, sind meistens sehr, sehr gering. Aber es ist einfach so, die Geschwindigkeit ist unterschiedlich, die Anforderungen an die Wege sind sehr ähnlich. Bei den Mountainbikern heißt das Single Trail, bei den Wanderern ist es ein Pfad. Beide mögen das und davon gibt es zu wenig. Und damit kann das sich schon mal ballen, gerade so in der Nähe der Stadt. Also der Habichtswald hier um Kassel ist ja prädestiniert, dass man sich da erholt, aber das machen dann auch alle. Aber der Kern von den Problemen, die auftauchen können, liegt aus meiner Sicht so ein bisschen tiefer, nämlich dadurch, dass wir uns, wenn wir uns draußen bewegen, sei es Radfahren, Wandern oder andere Aktivitäten, immer auf dem Grund und Boden von jemand anderen unterwegs sind. Und damit fängt's an, also dieser andere, in der Regel der Waldbesitzer oder Landwirt, hat ein wirtschaftliches Interesse natürlich, Holz zu produzieren oder sein Feld zu bestellen. Und dann muss man miteinander klarkommen. Das heißt, das fängt schon in der Planung an, Wege so zu planen, dass möglichst wenig Konflikte zustande kommen und dass es auch keine Reibereien unter den verschiedenen Nutzern der Landschaft gibt, also Landwirtschaft, Waldbauern, Forst, Naturschutz, aber eben auch Erholungssuchende. Und dann aber auch ein Konfliktthema, was man gar nicht so auf der Platte hat. Manchmal wird es einfach zu voll an manchen Stellen und dann nerven einen auch die anderen Wanderer. Und das ist also ein Füllhorn an, Menschen müssen miteinander agieren und es ist ein Füllhorn an Möglichkeiten, wo es Reibereien geben kann oder wo man einfach auch mal aneinander gerät oder zumindest nicht so ein schönes Erlebnis hat. So, es geht ja nicht immer um Konflikt, immer um wirklich Auseinandersetzung. Es geht einfach auch darum, dass man sich ärgert oder das Gefühl hat, naja, so toll war die Tour heute nicht, weil mich irgendwas genervt hat. Und da gilt es halt für alle ein gutes Angebot zu schaffen, weil jeder darf draußen unterwegs sein. Wir haben sehr, sehr freie Betretungsrechte in Deutschland und das ist auch gut so, aber man muss halt genau hinschauen, damit es miteinander funktioniert.
Und wenn du jetzt, stellen wir uns vor, du gehst jetzt an so eine Aufgabe ran, also da tritt jetzt eine Region oder eine, wir haben ja hier zumindest, sage ich mal, in Hessen ist es so, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, wir haben die sogenannten touristischen Arbeitsgemeinschaften, ja, also nur mal als Beispiel, die TAG Habichtswald ist das Kürzel sozusagen, die ist hier bei uns sozusagen am nächsten dran, aber es gibt noch jede Menge andere, eben auch in Nordhessen oder dann gibt es, das sind natürlich alles hier in diesem Falle so Destinationen und die unter dem Label Grimmheimat natürlich irgendwo, ja, auch nach draußen gemeinsam vermarktet werden. Wenn da jetzt, sage ich mal, neue Angebote entstehen, kannst du uns mal vielleicht ein bisschen daran teilhaben lassen, wie viele Akteure dann irgendwie zusammen am Tisch sitzen, damit das irgendwo so sein kann, wie du es beschrieben hast, nämlich möglichst konfliktarm zu planen, schon im Vorfeld?
Es fängt damit an, dass das Angebot eine hohe Qualität haben muss. Also ich plane einen neuen Wanderweg, dann muss der für die Zielgruppe, für die Wandernden, und da gibt es auch wieder unterschiedliche, spannend sein, abwechslungsreich sein und toll erlebbar sein. Er muss gut möglichst über den ÖPNV erreichbar sein. Ideal ist, wenn ich eine Einkehrmöglichkeit unterwegs habe. Also viele Faktoren spielen schon bei der Planung eine Rolle. Und dann, wie gesagt, muss man schauen, verläuft dieser neue Weg schon über bestehende markierte Trassen, dann ist es einfach, die sind in der Regel nutzbar. Aber wenn dem nicht so ist, muss ich mindestens mit der unteren Naturschutzbehörde, aber schlauerweise mit natürlich auch mit Forst, wenn es Eigentümer gibt, die das schwierig sehen, dann auch mit den Eigentümern sprechen. Ich muss versuchen, möglichst viele Akteure zusammenzubringen, auch die Nutzenden, um dann rauszukriegen, wie kriege ich das bestmögliche Angebot. Und das sind in der Regel viele Ansprechpartner und macht Sinn, dass man das auf Basis eines guten Netzwerks vor Ort macht. Also es ist schwierig, neu zu überlegen, mit wem muss ich jetzt sprechen. Das muss quasi schon ein bestehendes Netzwerk sein, damit das gut funktioniert. Und der Naturpark hier zum Beispiel ist ja auch ein Player. Naturparke sind klassisch auch die zwischen Naturschutz und Naturnutzung so eine duale Aufgabe haben. Also auch die sind mit ins Boot zu holen und meistens auch ein sehr, sehr guter Partner für so eine Infrastrukturentwicklung beim Wandern.
Und gerade, du hast es angesprochen, also die Naturparke, wo wir auch eine ganze Reihe von Naturparken hier in unserer Region haben, also rund um Kassel herum sind wir da ja wirklich sehr, sehr reich beschenkt. Und ich meine, kannst du jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen bezogen auf unsere Region, ich sag mal, mir ist gerade das Thema Wertschöpfung in den Sinn gekommen, ne? Also so, das ist ja auch das, was da, wenn ich jetzt Gastronomie mitdenke, Einkehrmöglichkeiten, vielleicht auch Übernachtungsmöglichkeiten, solche Dinge, oder gibt es da für unsere Region und auch darüber hinaus so Schätzungen, dass man ungefähr weiß, was ist in diesem Bereich eigentlich sozusagen im Wirtschaftlichen, was wird da umgesetzt, was gibt es da Zahlen?
Es gibt Zahlen, die neuesten habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber es ist so, dass die Ausgaben beim Wandern, man unterscheidet Tagesausgaben und Ausgaben von Menschen, die übernachten. Die Übernachtungsausgaben sind natürlich dann, sind die Tagesausgaben viel höher, weil natürlich die Übernachtung dazukommt. Die Leute geben in der Regel Geld aus für Essen und Trinken, bisschen was für Kultur, Mobilität kostet vielleicht nochmal was vor Ort. Also es bleibt beim Wandern sehr viel Geld in der Region. Wie gesagt, aktuelle Zahlen habe ich gerade nicht im Kopf. Es gab eine neue Studie, der Wandermonitor, der wird von der Ostfalia jedes Jahr gemacht. Der hat neue Zahlen rausgebracht, die einfach zeigen, es hat sich in den letzten 15 Jahren massiv was bei den Ausgaben natürlich getan, und zwar auch über die Inflationsrate hinweg. Sprich, das ist ein echter Wertschöpfungs- oder Wirtschaftsfaktor. Das hat die Grimheimer zum Beispiel auch erkannt, und die haben 2024, damals war ich beteiligt beim Deutschen Wanderverband, eine Wanderstrategie entwickelt für die ganze Region. Und da haben wir mit allen Akteuren, allen touristischen Akteuren aus den einzelnen Tags und den einzelnen Regionen von Nordhessen tatsächlich einen richtigen Fahrplan entwickelt, wie müssen wir uns weiterentwickeln. Und der war sehr vielseitig, weil er hauptsächlich auf Qualität gesetzt hat, aber natürlich auch sowas wie regionale Produkte und Einbindung von Wertschöpfungsketten in der Region sehr viel Wert gelegt hat.
Also wenn jetzt Wanderstrategie ist natürlich ein interessantes Stichwort. Wenn wir jetzt überlegen, innerhalb dieser Strategie, wir bleiben tatsächlich mal dabei, weil du damit beteiligt warst, welche Zielgruppen, das ist ja immer so auch im Marketing, sage ich mal, oder überhaupt, egal worüber ich spreche, Zielgruppe ist immer ein ziemliches Zauberwort, wenn wir darüber reden. Und wenn wir jetzt über so eine Strategie für die Grimheimat nachdenken, habt ihr euch mit solchen Sachen beschäftigt, oder wie seid ihr euren Zielgruppen auf die Spur gekommen? Ja, also wie macht man das, wenn man in eine solche Richtung denkt? Weil ich glaube, dass man so etwas fokussieren und identifizieren muss, damit man halt auch in die richtige Richtung arbeitet. Oder wie schätze ich das ein?
Also das ist schon richtig. Das sind zwei Ebenen. Einmal ist es die Marktkenntnis und die Erfordernisse, die Wanderer beim Wandern direkt haben. Also da haben wir über die Jahre sehr viele Studien gehabt, leider keine große nationale mehr wie 2010. Da gab es die letzte Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern. Die war sehr, sehr zielführend und wegweisend. Gibt aber viele kleinere Untersuchungen, und die zeigen einem relativ deutlich, worauf es beim Wandern konkret ankommt. Also dieses Wissen ist die eine Seite, und dann ist es so, dass die touristischen Destinationen sehr genau ihre Zielgruppen im Blick haben. Das macht, in Hessen läuft das über Sinusmilieus, also da wird genau geguckt, wie verhalten sich und wie sind Menschen positioniert, in welcher Gruppe. Und beim Wandern kann man sagen, dass das oft in Richtung, ja, wertebasiert, nicht so materialistisch. Also die Sinusmilieus sind solche Wolken, und man kann das sehen, die Wanderer sind oft die Gruppen, also überrepräsentiert, oben und rechts, also quasi nicht politisch rechts, aber in diesen Sinusgruppen. Das ist so eine Kartoffeldarstellung, und da gibt es verschiedene Gruppen von den Hedonisten und den Postmaterialisten. Also die Begriffe sind jetzt nicht genau die richtigen, aber so in eine Richtung geht's. Und da wird geguckt, wie informieren sich die Leute, was haben die für Werte, was ist ihre politische Einstellung und. Und damit werden dann Gruppen gebildet. Und da hat die Grimheimat für sich quasi ein Portfolio von einer Kernzielgruppe, was noch von anderen flankiert wird. Und daraufhin ist dann auch die Wanderstrategie ausgerichtet, dass diese Zielgruppen gut bedient werden. Es ist aber ehrlicherweise auch sehr stark aus dem geleitet, dass man schaut, wo haben wir einfach noch Defizite von dem, was wir im Wandern gut an Mann und Frau bringen können. Und da wird natürlich genau geschaut, wo muss noch was gemacht werden. Und das ist dann der Kern, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Also das, wo es hin soll und wo auch dadurch quasi die Kanäle auch bestimmt werden, wie es ausgespielt wird. Und das, wo müssen wir eigentlich noch nachlegen bei Infrastruktur, bei Angeboten, bei Serviceleistungen oder auch bei der Vernetzung untereinander. Das sind so die Themen, mit denen wir uns sehr intensiv in Arbeitsgruppen, in Workshops, moderiert von einer Moderatorin hier aus Kassel auch, damals wirklich spannend auseinandergesetzt haben und auch so einen Drive gekriegt haben, hey, das ist eigentlich da, wo wir alle gemeinsam hin wollten. Also wir haben eine Klammer gesucht, und die Klammer hieß Qualität in dem ganzen Konzept, in der ganzen Strategie. Also wie kriegen wir die Qualität auf ein sehr hohes Niveau, auch gehalten für die Zukunft, kostet ja auch Geld. Und das war so die Grundlage. Also wir haben von beiden Seiten sind wir rangegangen und haben gemeinsam Nenner gesucht.
Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal ganz kurz, Sinus-Institut, ist ein großes Marktforschungsinstitut, privat aufgestellt, und die durchforsten die Gesellschaft in Deutschland oder auch in anderen Ländern ziemlich, ziemlich genau nach allen möglichen Zusammenhängen, Kontexten, Hintergründen, wie eine Gesellschaft sozusagen organisiert und aufgestellt sein kann. Ne? Also so, das gibt da sehr, sehr differenzierte Informationen, die man auch erwerben kann oder muss dann sogar ab einem gewissen Zeitpunkt. Also ich weiß das, weil ich für die Uni, für meine Unilehre auch Sinus-Milieus oder Sinus-Studien nutze, die uns für die Lehre zur Verfügung gestellt werden, wo man generell den Studierenden mal so ein bisschen was mit auf den Weg geben kann. Was ist denn da draußen eigentlich in dieser Gesellschaft los? Und es gibt natürlich auch noch eine Menge andere Parameter. Und ich weiß zum Beispiel, dass auch jetzt in einer Tourismusstrategie für die Stadt Kassel, die ja auch entwickelt worden ist, auch eine wichtige Rolle diese Sinus-Milieus spielen. Erik, wenn du jetzt sagst, also ihr habt hier auf den Fokus für unsere Region, also Grimmheimat, auf das Thema Qualität entwickeln, Qualität halten oder Qualität halt auch erstmal zeigen und identifizieren gesetzt, könnte es denn dann sein, weil du bist ja auch als Tourismusberater in anderen Regionen, mit anderen Regionen verbandelt und aktiv, dass man da sozusagen die Schwerpunkte ganz anders legt? Weil ich sag mal so, wenn sich jetzt alle um die gleiche Zielgruppe oder um die gleichen Zielgruppen bemühen, dann ist es ja auch wieder so, dass die ist ja endlich, muss man ja auch sagen. Ne? Also die ist ja nicht unendlich groß.
Tatsächlich ist jede Mittelgebirgsregion inzwischen allerdings auch die im Flachland mit dem Thema Wandern beschäftigt. Also es ist eine große Konkurrenz zwischen den Regionen, aber der Kuchen ist auch sehr, sehr groß, wie ich sagte, zwischen 40 und 50 Millionen allein deutsche Gäste, die zumindest ab und zu wandern, und dann ist das ein bestimmter Prozentsatz, der sehr regelmäßig wandert. Da ist der Kuchen schon relativ groß, und tatsächlich ist in Deutschland die entscheidende Größe die Qualität des Angebotes. Die kann dann differenziert werden, also ob es Achtsamkeitswanderungen sind, ob es Familienwanderungen sind, ob es sportliche Wanderungen sind, ob es Events sind, ob es das Thema regionaler Genuss ist. Also es ist ein sehr breite Bandbreite von Möglichkeiten, wie ich mich positionieren kann. Und das ist natürlich auch von Region zu Region ein Stück unterschiedlich. Und um Nordhessen mal so einzuordnen, Nordhessen ist unterbewertet, wenn ich das so sagen darf. Also wenn man mal hier war und gesehen hat, wie toll die Landschaft ist, die tolle Einbindung von Wegen, die dann auch durch kleine Dörfchen laufen mit Fachwerk, regionaler Genuss, tolle Wälder, also die landschaftlichen Möglichkeiten mit den ganzen, du hast gesagt, Naturparks und dem Nationalpark, die sind sehr gut. Es ist, wenn die Leute hier waren, sind sie begeistert, aber im Vergleich zu einem Sauerland oder zu einem Schwarzwald ist natürlich das Standing, also die Reputation, nicht ganz so hoch. Und darum ging es in dieser Strategie, diese Positionierung durch eine gute Basisarbeit an der Qualität vor Ort aus einem Guss zu verbessern. Und das ist jetzt quasi die Aufgabe, das auch umzusetzen, um langfristig die Bekanntheit von Nordhessen als, das ist es auch, tolle Wanderdestination zu entwickeln und auch zu stärken. Das ist jetzt die Aufgabe, dass man das hat. Und da gibt es einzelne Hotspots in Nordhessen und andere, die noch in der Entwicklung sind.
Jetzt, wenn ihr so eine Strategie aufstellt, ich nenne mal Stichworte aus einem anderen Bereich, Kassel Kultur 2030, ne, das Klimaschutzthema, was die Stadt Kassel erreichen wollte, was mittlerweile gecancelt ist, bis 2030 klimaneutral zu werden. In welchen zeitlichen Dimensionen denkt man bei solchen Strategien? 5, 10, 15 Jahre oder sogar noch länger?
Also wir haben das, ich sag mal, mit einem Fokus von 10 bis 15 Jahren aufgestellt. Also das ist so die Größenordnung. Und es gibt dann Dinge, die sind kurzfristig zu realisieren. Also die müsste man quasi sofort angehen. Und welche, wo man vielleicht nach 2, 3 Jahren erst drankommt, da was zu machen. Also es gibt ja am Ende Handlungsfelder einer Strategie und dann einzelne Maßnahmen. Und die Maßnahmen werden gegliedert nach kurzfristig, mittelfristig, langfristig. oder auch dringend und vielleicht nicht ganz so dringend. Und da wird schon ausdifferenziert, dass man da was machen muss. Und tatsächlich ist es oft so, und das ergibt sich ein bisschen aus der Praxis, viele touristische Projekte sind fördermittelgebunden. Fördermittel haben eine sogenannte Bindungsfrist. Also so lange musst du dann auch diese Infrastruktur aufrechterhalten. Und alleine dadurch ergibt sich meistens so ein Horizont von 10 bis 15 Jahren. Und das ist auch der, wo man, glaube ich, ganz gut nach vorne schauen kann. Das Thema KI ist in den letzten 2 Jahren so stark aufgekommen, dass ganz viele Themen, also im Bereich Marketing, Datenmanagement, Kommunikation, in Frage gestellt werden oder sich ganz rasant entwickeln. Also man kann auch von kurzfristigen Entwicklungen auch eingeholt werden. Deshalb plädiere ich immer dazu, diese Zeiträume nicht zu weit zu setzen. So eine Strategie muss auch nach 1-2 Jahren schon erste Ergebnisse zeigen, damit sie auch wirklich bei den Leuten ankommt und funktioniert.
Werden solche Dinge evaluiert und dann irgendwie, dass man möglicherweise, man macht jetzt eine Erfahrung 2, 3, 5 Jahre und kann dann nochmal nachsteuern? Ist das sozusagen Teil einer solchen Strategie?
In der Strategie wird natürlich, haben wir einen Schwerpunkt auf Netzwerk gesetzt und es gibt quasi in Nordhessen auch verschiedene Gruppen, die sich mit Themen auseinandersetzen. Es gibt auch Aktivtourismus als Themengruppe, wo verschiedene Akteure zusammensitzen und da ist es wichtig, dass sowas verstetigt wird. Das ist nicht immer ganz einfach, also es ist kein konkreter Evaluierungsschritt vorgesehen in der Strategie, aber es ist so angelegt, dass alle Schritte natürlich von den Akteuren vor Ort dann auch bewertet werden und man sich regelmäßig zusammensetzt und schaut, wie weit sind wir gekommen. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, um es ganz offen zu sagen, die Krim-Heimat hat die personellen Ressourcen nicht, um das forciert nach vorne zu treiben. Also es gibt da Menschen, die sich mit dem Thema befassen, die tun da einen guten Job, aber es müsste eigentlich aus meiner Sicht einen Aktivtourismusmanager, einen eigenen geben oder Managerin, die genau Radfahren und Wandern gezielt macht, aber die Finanzierung ist dann wieder ein Thema. Also das ist dann die Schwierigkeit. Deshalb ist so eine Strategie auch davon abhängig, dass Strukturen dabei entwickelt werden, die dann auch die Umsetzung tatsächlich ganz eng führen und mit betreuen. Und das schaffen wir zum guten Teil in Nordhessen, aber es könnte noch besser sein. Da ist Potenzial nach oben, einfach von den personellen Ressourcen her.
Ja, ich meine, das ist ja so, und das gilt ja sicherlich nicht nur für Nordhessen, das ist ja immer das zentrale Thema, also zeitliche Ressourcen, personelle Ressourcen bei solchen ambitionierten Projekten. Und Erik, kann man so sagen, wir haben jetzt ein bisschen auf die Grimmheimat und Nordhessen fokussiert, dass das, was wir besprochen haben, im Grunde genommen so auch für alle anderen Wandertourismusregionen und so weiter der Republik gilt?
Das gilt im Grunde für alle. Es hängt ganz oft an den Ressourcen, auch gerade im Tourismus, weil Tourismus immer ein Menschengeschäft ist, also immer was mit Menschen zu tun hat, ganz konkret zwischen dem Gastgeber und dem Gast vor Ort, aber auch in der Planung, Entwicklung. Da kommt es auf die Motivation, das Engagement und auch die Weitsicht der Leute an. Und deshalb ist das sehr personalintensiv im Tourismus. Und gerade dieser Bereich, der ist eigentlich von den Investitionen relativ gering. Also man muss jetzt kein großes Stadion bauen, man muss nicht eine Autobahn bauen. Es geht meistens darum, Wegweisung aufzustellen, Schilder aufzustellen, ein Prospekt zu erstellen oder heute vielleicht eine Website zu bauen oder eine App oder die Inhalte in andere Apps reinzubringen. Das heißt, es ist nicht kostenintensiv in der Infrastrukturbauphase, aber in der Entwicklungs-, in der Begleitungs- und in der Evaluierungsphase eben, dass das auch funktioniert dann. Und da braucht es eben gute Netzwerke zu. Und meistens ist das so, dass das über Netzwerke organisiert wird. Es gibt aber natürlich Destinationen, die sich auf bestimmte Themen sehr stark fokussieren und da ihr Personal auch vielleicht anders einsetzen können oder dass auch die Grundstrukturen so sind, dass die einfach vielleicht ein Stück besser aufgestellt sind finanziell. Und das ist halt aber sehr unterschiedlich in Deutschland generell. Und das ist was, wo wir, gerade wenn wir über Qualität reden, einfach noch eine Kontinuität und eine Personalkontinuität brauchen. Also dass Leute über viele Jahre an Themen arbeiten und dieses Wissen auch in der Region bleibt und das auch gut ausgetauscht wird.
Ja, und ich habe mir eben, als du gesprochen hast, noch ein Stichwort nachhaltiger Tourismus auf den Zettel geschrieben. Also so können wir davon ausgehen. Also du hast ja gesagt, also Wandertourismus, Radtourismus, dass wir da erstmal generell über nachhaltige Formen von Tourismus sprechen, gerade wenn sie in den Regionen stattfinden und gerade wenn sie so stattfinden, wie du das halt auch beschrieben hast. Also ich wandere durch das kleine Dorf und da ist irgendwie, da ist die Gastronomie XY und so weiter. Also das heißt, wir reden ja hier über die Koordination einer vergleichsweise kleinen kleinteiligen Struktur, die natürlich intelligent zusammengebracht werden will. Und mir ist, während du gesprochen hast, ein Großprojekt in den Sinn gekommen, was über das in Nordhessen mal diskutiert worden ist, Beberbeck, ne? Also wo man halt eine komplett andere, einen anderen Weg beschritten hätte, sondern hätte man ein riesiges Tourismusresort gebaut, wo das Thema Wertschöpfung und so weiter natürlich irgendwie ganz anders gespielt werden. Also Stichwort nachhaltiger Tourismus ist da, sage ich mal, nicht nur für unsere Region, sondern auch für die Regionen in Deutschland oder auch darüber hinaus, das ein großes Potenzial, auch vor dem Hintergrund, dass wir sehen, wie die Welt, sage ich mal, ist gerade, ne? Also was Stichwort Klimawandel etc.
Definitiv. Gerade die Aktivtourismusformen wandern voran, haben eigentlich keinen Haus und Fuß, außer vielleicht die Anreise per Pkw. Da ist ein CO2-Abdruck, der relativ deutlich ist. Aber allein Urlaub in Deutschland zu machen, ist schon nachhaltiger, als irgendwo hinzufliegen. Also das ist schon mal, ich habe keinen Flug, ich habe CO2-mäßig schon mal einen niedrigen Ausstoß, aber was beim Wandern halt funktioniert ist, ich habe tatsächlich vor Ort Wirkung. Also ich gehe vor Ort ins Restaurant essen. Da ist kein Grund, also wie bei einer Kreuzfahrt zum Beispiel, wo alles an einem Platz stattfindet und ich quasi mein Geld mehr oder weniger genau der Firma gebe, die das Schiff organisiert, die das Essen organisiert, die die Ausflüge organisiert. So, hier beim Wandern habe ich so, ich habe die einzelnen Geschäfte, wo ich vielleicht hier eine Karte kaufe oder wo ich was zu essen kaufe, wenn ich ins Restaurant gehe, wenn ich mir einen Museumseintritt bezahle, wenn ich mir einen Wanderführer buche, wenn ich hier diese, es gibt ganz tolle kulinarische Rastplätze jetzt in der Region, also wenn ich da was buche, dann bleibt das Geld in der Region. Ich habe tatsächlich, unterstütze damit die Jobs, ich versuche auch auf Augenhöhe mit den Leuten zu begegnen, das ist ja das, was beim Wandern einfach funktioniert, also auch die soziale Komponente ist drin und die Umweltbelastung ist minimal und damit habe ich alle diese drei Komponenten von Nachhaltigkeit, also die soziale, die Umwelt und die ökonomische Dimension, die habe ich alle beim Wandern super bedient. Von daher ist das eine echte Chance und das begreifen auch viele Regionen so und das merkt man auch und das ist auch in Nordhessen, glaube ich, sehr sehr präsent, dass das ein wichtiger Schritt ist, in dieser Richtung weiterzugehen. Gleichzeitig musst du dir heute die Politik angucken, so Worte wie Nachhaltigkeit, Transformation, die sind gerade nicht so en vogue in der jetzigen Struktur, sind aber aus meiner Sicht am Ende ein Wettbewerbsvorteil. Und da wird es wieder ganz knallhart ökonomisch. Also wenn so ein Angebot hohe Qualität hat und wie wir gesprochen haben, im Netzwerk abgestimmt ist mit den Eigentümern und so weiter, dann hast du da einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Regionen, die das nicht so gut aufstellen. Und das ist wieder am Ende was, was auch man als, ich sag mal, eher konservativer oder wirtschaftsliberaler Mensch auch vielleicht dann auch sehen muss, diese Perspektive. Das hat vielleicht einen Begriff, der einem nicht so passt, aber es ist tatsächlich ein Weg in die Zukunft und für die eine wachsende touristische Bedeutung in der Wirtschaft.
Erik, wir bewegen uns so langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu. All das, was du jetzt hier uns berichtet hast, das geht nicht, ohne dass du auch, ohne, das behaupte ich jetzt mal, ohne dass man für das Thema brennt. Und und sich dann eben auch über das normale Jobmäßige sozusagen hinaus bewegt. Was, vielleicht kannst du uns und unsere Hörerinnen mal zum Schluss unserer Aufzeichnung einfach mal an deinen Herzensthemen teilhaben lassen, die dich antreiben, um das zu tun, was du tust.
Ja, dann sind wir doch noch nicht am Ende, wenn ich meine Herzensthemen jetzt ausbreiten darf. Ich versuche, drei rauszugreifen. Das eine ist das grüne Band. Das ist auch gerade für Nordhessen spannend. Also die Geschichte, wie ein ehemaliger Grenzstreifen, ein Todesstreifen, eine harte Grenze zwischen Ost und West jetzt zu einer Lebenslinie geworden ist und auch touristisch unglaubliches Potenzial hat. Es gibt ganz, ganz tolle Wanderwege im Geonaturpark Faulenland oder auch auf der anderen Seite im Naturpark Eichsfeld, Hainich-Werratal in der Rhön. Also entlang des ganzen grünen Bandes tolle Möglichkeiten, kann ich nur jedem empfehlen. Und das ist einfach auch eine tolle Entwicklungschance für die Region und gerade für diesen ehemaligen Grenzbereich. Das ist ein Thema, wo ich sehr viel Zeit und Engagement für verbringe. Das zweite Thema ist, dass ich mich im Bereich offene Daten, Open Data, bei Geodaten engagiere. Das Thema OpenStreetMap sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Also wir nutzen diese Karten quasi jeden Tag, aber die werden eben von Freiwilligen gestaltet. Da werden Daten, also erfasst, Wege, in eine Datenbank eingetragen, daraus wird dann eine Karte und da findet auch Wandern statt und über dieses Thema kommt es dann zu einer guten Besucherlenkung. Von daher ist das ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige und auch glaube, mehr animieren will, sich da auch einzubringen, diese Karte zu verbessern, diese OpenStreetMap, diese Weltkarte, ist ein bisschen wie Wikipedia in Karte. Und der dritte Bereich ist, und da muss ich sagen, bin ich viel zu schlecht drin, ich markiere auch ein Stück vom Stadtwanderweg Mitte, hier beim Hessisch-Waldeckschen Gebirgsverein Kassel, und auch habe ein Teilstück mit einem Freund zusammen am Kasselsteig, wo ich ab und zu ablaufe, kontrolliere, Markierungszeichen ersetze. Das ist so ein bisschen das Thema Ehrenamt, ist so die dritte Ebene. Ich bin, seit ich selbstständig bin, in mehrere Vereine eingetreten, die sich mit Themen beschäftigen, Fußgängerverkehr, offene Geodaten und so weiter, Forst, also wo ich versuche einfach zu unterstützen, weil durch Ehrenamt im Bereich Tourismus und auch im Bereich Gesellschaft einfach total viel bewegt wird. Und das sind so drei der Themen, wo ich sehr viel Zeit für verbringe. Vielleicht die kleine Anmerkung, manchmal auch zu viel Zeit, weil natürlich am Ende des Tages als Selbstständiger ich auch Geld verdienen muss. Aber ich bin gerade immer so in diesem Zwiespalt, was für einen Termin machst du? Machst du einen, der tatsächlich wirtschaftlich bedingt ist, oder machst einen Termin, der einfach ein Thema hat, wo du sagst, das ist total wichtig, und da bin ich gerade immer so am Jonglieren.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal so bis hierher. Ich meine, freies Radio zu machen, wo wir jetzt hier sitzen und aufzeichnen, das ist auch so eine ähnliche Geschichte, wo man sich überlegt, eben will man Themen bewegen, will man Themen Raum geben, weil wir machen das hier auch ehrenamtlich. Und ich finde, da hast du auch nochmal eine ganz schöne Lanze fürs Ehrenamt gebrochen, einfach weil es so wichtig ist, auch für das Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ne? Und da wird ja einfach auch sehr, sehr viel bewegt in diesen Zusammenhängen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Erik, dass du hier gewesen bist. Also nochmal offiziell, Erik Neumeier, Wandertourismusberater, freiberuflicher Wandertourismusberater, war heute hier in der Sprechzeit zu Gast, und vielleicht werden wir irgendwie zu anderen Zeitpunkten nochmal die Möglichkeit finden, auch Themen zu vertiefen. Aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal so einen guten Überblick gegeben haben über dieses Thema Wandern, was da alles mit zusammenhängt und vor allem, was die Potenziale dieses Themas für die Zukunft und auch für eine zukünftige, ja, positive Entwicklung, insbesondere in unserer Region, angeht. Ganz, ganz herzlichen Dank, Erik.
Gerne.